Ja, Lieben, ich freue mich, dass ich mal wieder unter euch sein darf. Für mich ist das immer eine Ehre, wenn ich irgendwohin nochmal kommen darf. Das passiert mir nicht so oft. Von daher freue ich mich auch, dass ich nochmal eine Chance kriege. Vor einigen Jahren war ich mal hier und im Dezember. Für mich ist es ein sehr emotionaler Sonntag. Heute, ich habe meinen Gottesdienst erst heute Nachmittag in der Treffpunkt Lebengemeinde. Nach 20 Jahren darf ich mit meiner Band letztes Mal Musik machen und letztes Mal ein Worship-Konzert geben und letztes Mal die Gitarre um den Hals haben. Und von daher bin ich heute Morgen gerne hier und nicht bei uns zu Hause, wo zwei Gottesdienste laufen, und bin erst heute Nachmittag dabei. Mir sind so viele Gedanken durch den Kopf gegangen beim Lobpreis, jetzt gerade beim Gebetsteil, bei den Zeugnissen. Man könnte über so viele Dinge predigen. Ich wünsche mir, dass das, was ich auf dem Herzen habe, das, was ich dir weitergeben will, dass es ein Stück Ermutigung ist, auch wenn es ein schweres Thema ist. Ich spreche heute über Versöhnung, ich spreche über Verletzungen, ich spreche über Dinge, die man uns angetan hat. Und das ist in der Regel kein schönes Thema, weil Verletzungen sind nie schön. Aber dahinter steckt Evangelium, dahinter steckt die Möglichkeit, wie kann ich mit all diesen Dingen umgehen, die Menschen auf mich laden, Gepäck, was andere mir aufgehalst haben, vielleicht schon von der Kindheit an, Menschen, die mein Leben beschwert haben, die vielleicht heute gar nicht mehr leben, aber die mich immer noch belasten, wie kann ich mit all diesen Dingen umgehen, wie kann ich frei sein und wie kann ich versöhnt sein. Das ist so mein Anliegen, weil ich weiß, viele, viele Christen wünschten sich, befreit zu leben. Sie haben mit Gott angefangen, aber sie sind unfrei, weil da immer noch so viel Ballast ist von Dingen, die andere auf sie gelegt haben. Und deshalb möchte ich dich mit reinnehmen. Am Anfang erzähle ich eine Geschichte. Erwachsene hören gerne Geschichten, Kinder natürlich noch mehr, aber auch Erwachsene hören gerne Geschichten. Und deshalb möchte ich dich hineinnehmen in eine Geschichte. Handelt von einem Rabbi, das ist ein jüdischer Lehrer. Und dieser Rabbi ist unterwegs mit einem Schüler und will ihm so ein bisschen Leben beibringen. Und die gehen und gehen und gehen, Kilometer, Tage, Wochen. Und eines Abends kommen die beiden an einen reißenden Fluss, und da sitzt an diesem Fluss sitzt eine alte Frau. Man könnte auch sagen, altes Weib. Also ich sage deshalb Weib, weil vom Weiten hören sie schon, wie die schimpft, wie die flucht, wie die drauf ist. Also die ist wirklich richtig schräg drauf. Und sie hören schon vom Weiten im Tonfall, dass die Frau mit Gott und der Welt nicht zufrieden ist. Und dann kommen die beiden hin und die Frau beschimpft sie auch, warum die denn jetzt erst kommen, sie muss unbedingt über den Fluss und kein Schwein hilft ihr und alles Mögliche. Also so richtig. Der Schüler möchte den Rabbi ein bisschen beeindrucken und er nimmt die Alte auf die Schulter und trägt sie durch den Fluss. Und sie hört nicht auf zu schimpfen, sie ist überhaupt nicht dankbar. Und als er einmal ein bisschen ins Straucheln kommt und sie ihr Kleid nass hat plötzlich unten, fängt sie an, ihn zu schlagen ins Gesicht, kratzt ihm übers Gesicht und flucht und schimpft, während er da versucht, sie durch den Fluss zu bringen. Irgendwann hat er es geschafft und dann kommt er am anderen Ufer an, setzt sie ab und ohne ein Wort des Dankes verschwindet sie im Unterholz. Er hört sie noch lange schimpfen und alles Mögliche. Der Rabbi ist auch durch den Fluss gekommen und die beiden setzen ihren Weg fort. Am nächsten Tag dreht der Rabbi sich zu seinem Schüler um und schaut ihm ins Gesicht und sagt zu ihm: Hör mal, wie lange willst du die Alte noch mit dir rumschleppen? Frage an dich. Wie heißt deine Alte? Du sagst vielleicht, meine Alte heißt Gertrud, aber vielleicht meine ich die gar nicht. Vielleicht ist deine Alte ein Mann, ein Ex. Vielleicht ist deine Alte ein Elternpaar. Vielleicht ist deine Alte auch eine Gruppe von Menschen. Vielleicht ist deine Alte dein Chef, dein Ex-Chef auf der Firma, dein Ex-Partner. Vielleicht ist deine Alte ein guter alter Freund, der dich in einer gewissen Phase deines Lebens so hintergangen hat, dass du ihn immer noch mit dir rumschleppst. Vielleicht ist deine Alte auch eine ganze Kirche, ein Pastor, eine Gemeindeleitung, jemand, der dein Leben mal richtig zerkratzt hat oder irgendetwas mit dir gemacht hat. Wie heißt deine Alte, die du auch heute Morgen vielleicht mit rumschleppst, hier hinschleppst? Du würdest gerne befreit leben. Du beneidest die Leute, die immer so strahlen im Leben und du sagst, wow, du hast immer noch die Alte auf den Schultern. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Dingen um? Wie kann ich befreit leben, wenn ich da immer noch etwas habe, was mich nicht versöhnt? Ihr Lieben, ich glaube, hier sitzt keiner ohne die Alte. Jeder hat von euch wahrscheinlich, egal wie jung und alt er ist, irgendwas mal erlebt. Leben ist nicht nur schön, Leben ist nicht nur fair, Leben ist nicht nur Sonnenschein, sondern Leben hat auch immer mit Menschen zu tun, Leben hat mit Verletzung zu tun, Leben hat mit Menschen zu tun, die wir am liebsten an die Wand klatschen würden, wenn wir könnten, auch in Gemeinden. Ich habe 10 Jahre lang meines Lebens Nachbarn gehabt, die mein Leben dermaßen kaputt gemacht haben oder versucht haben, kaputt zu machen. Psychopathische Nachbarn, die unser Leben bedroht haben. Wir haben das erlebt, was man sonst nur im Fernsehen sieht. Auf RTL oder wo auch immer. Giftanschläge, Polizeieinsätze, Rundfunk, Fernsehen, alles da. Menschen, die unser Leben einfach bedroht haben. 10 Jahre lang. Und wie oft haben wir Gott gesagt, es reicht doch so langsam. Wir haben doch die Lektion gelernt. Die Zeit hat uns nur überleben lassen. Damals war ich auch schon Pastor. Indem wir gelernt haben zu segnen, die Feinde zu segnen. Das ist ein toller Spruch von Jesus, segnet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Klingt gut, aber wenn man mal drin ist, ist es sauschwer. Und das Thema Versöhnung. 10 Jahre lang waren das unsere Alten, die uns, die Geschichte ist gut ausgegangen. Als ich ihm später helfen konnte, als der Mann krank war an Krebs und ich konnte ihn reintragen, weil er zusammengebrochen war vor seiner Garage, habe ich gemerkt, was es heißt, versöhnt zu leben. Und deshalb, wenn ich über dieses Thema rede, rede ich jetzt nicht als Theologe und als jemand, der sagt, na, du hast gut reden, wenn du wüsstest. Ich weiß. Und die einzige Chance, die ich hatte, die wir hatten, die meine Frau und ich und wir als Familie hatten, zu überleben, biologisch zu überleben, geistlich zu überleben, im Dienst zu überleben, war, wir mussten lernen, wie wir mit den Alten umgehen. Mit denen, die uns unser Leben einfach schwer machen. Und deshalb möchte ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die das Thema aufgreift. Viele von euch kennen es vielleicht. Aus Matthäus 18 ist es eine Geschichte, die, wer eine Lutherbibel noch hat, die ist immer überschrieben mit der Geschichte vom Schalksknecht. Für mich war das als Kind die Lieblingsgeschichte meines Lebens, weil ich komme aus Gelsenkirchen, ich bin Schalke-Fan und ich hatte immer gedacht, das hat mit Schalke zu tun, also finde ich schon in der Bibel vom Schalksknecht, bis man mir auf der Bibelschule erklärt hat, diese Geschichte hat auch mit Dortmund und Bayern zu tun und kann überall passieren, nicht nur in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. Es ist eine Geschichte, die einen Hintergrund hat. Petrus, einer der Jünger von Jesus, hat eine interessante Frage an Jesus. Jesus hatte kurz vorher seine Leute gelehrt, hat ihnen immer als Rabbi Dinge beigebracht und hat gesagt, wie geht man mit schwierigen Leuten um? Leute, die einen verletzen, Leute, wo Missstimmung aufkommt, wie geht man mit denen um? Das hat er ihnen erklärt. Und Petrus hat ihn sich irgendwann, vielleicht waren die anderen Jungs bei der Dönerpause, und Petrus stellt sich zu Jesus und sagt, Jesus, ich habe eine Frage. Weißt du, wie oft muss ich einem Menschen denn wirklich vergeben, der mich nervt, der Blödsinn macht, der mein Leben kaputt macht. Du kennst ja meine ehemaligen Arbeitskollegen, du kennst auch meine neuen Arbeitskollegen hier, die Jünger, kennst meine Schwiegermutter, hast sogar ohne mich zu fragen sie geheilt. Du kennst ja mein ganzes Umfeld. Wie oft muss ich einem Menschen, der mein Leben erschwert, vergeben? Petrus war gelehrt worden bis dahin, er kam ja aus dem Judentum und hatte auch eine theologische Ausbildung als Kind erlebt, also Sonntagsschule. Und man hat ihm gesagt, dreimal muss man vergeben, dreimal, das ist das Minimum. Ab dann kannst du machen, was du willst. Und Petrus fragt Jesus und sagt, Jesus, sag mal, reicht das eigentlich dreimal? Oder besser gefragt, Jesus, du hast ja immer gesagt, ich aber sage euch, reicht es siebenmal? Mehr als das Doppelte. Also Petrus geht schon ziemlich hoch, siebenmal. Überleg mal eine Person, so die du jetzt vor Augen hast, siebenmal das Gleiche zu vergeben. Im Mitarbeiterkreis, auf der Firma, in der Ehe. Die Person sagt immer, ach sorry, habe ich gar nicht gewusst, mache ich nicht nochmal, morgen macht es wieder. Siebenmal, da musst du geistig schon sehr fit sein, um das hinzukriegen. Da gehörst du schon in die Gemeindeleitung. Jesus schaut Petrus an und sagt, Petrus, nicht dreimal, nicht siebenmal, sondern 70 mal 7 mal. Und Petrus, selbst wenn du schnell bist im Kopfrechnen und sagst, ach, da kommt aber 490 Mal raus. Es geht bei Vergebung nie um Anrechnen, nie um Abrechnen, nie um Addieren, nie um wie oft denn noch, sondern Vergebung muss ein Lebensstil sein. Weil dein ganzes Leben wirst du damit zu tun haben, Petrus. Und während Petrus noch ganz entsetzt ist, sagt Jesus zu ihm, hör mal deine ganzen Jungs, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Ich muss euch erzählen, warum das so wichtig ist. Warum ihr nicht mit Zahlen hier ankommen könnt, sondern zu sagen, bis dahin und nicht weiter. Sondern ich muss euch eine Geschichte erzählen. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte vom sogenannten Schalksknecht. Und ich werde diese Geschichte heute Morgen erzählen. Vielleicht hast du sie schon mal gelesen, vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch gar nicht. Ich werde sie erzählen. Und sie hat mit deinem Leben zu tun. Es ist nicht nur einfach eine biblische Geschichte von damals, sondern sie hat mit deinem Leben heute zu tun. Und diese Geschichte handelt von zwei Ebenen. Und ich werde auch heute Morgen ein bisschen die Ebenen wechseln. Das ist die Ebene, auf der ich jetzt gerade stehe, ich hoffe nicht von hier oben ab euch anpredige, sondern auf der Ebene stehe ich, damit ihr mich auch gut sehen könnt. Und es hat von einer Ebene zu tun, die hier ist, die euch ein bisschen näher kommt. Und diese beiden Ebenen werde ich heute Morgen immer wieder einnehmen. Zwei Personen spielen erstmal eine Rolle in dieser Geschichte. Ein König und ein Diener. Und die beiden begegnen sich am Tag X bei einer Gerichtsverhandlung und der Diener schuldet dem König sage und schreibe 11,5 Millionen Euro. So umgerechnet die Summe, die hier drin steht in der Bibel, findest du nichts von Euro, aber umgerechnet 11,5 Millionen. Hat die einer von euch? Super, einer. Dann können wir dann mal gleich Adressen austauschen. Also 11,5 Millionen ist eine hohe Summe. 11,5 Millionen. Und die beiden begegnen sich auf der Ebene des Rechtes und der König sagt, wie sieht's aus? Kannst du zahlen? Und er sagt, n-n. Und der König spricht sehr schnell das Urteil. Deine Familie geht in Knast, du gehst in Knast, deine Familie wird verkauft, dein Eigentum wird auch verkauft, für den Rest muss ich wahrscheinlich aufkommen. Das war die Ebene des Rechtes. Und dem Diener war klar, so wird der Tag ausgehen. Ich bin im Knast, Familie verkauft. Ich werde Zeit meines Lebens nie wieder rauskommen. Und dann macht der Diener etwas sehr Komisches. Er sagt zu dem König, ich weiß, du hast recht. Könntest du mir einen Schritt entgegenkommen und mir die ganze Sache nochmal ein bisschen Stunden, ich zahle dir das irgendwie zurück, aber ich brauche noch Zeit, in Klammern, um wahrscheinlich abzutauchen. Irgendwie kannst du mir einen Schritt entgegenkommen. Und was macht der König? Der König kommt ihm nicht einen Schritt entgegen, sondern er verlässt die Ebene und kommt ihm völlig entgegen. Kommt ihm richtig auf sein Niveau entgegen, auf die Ebene der Barmherzigkeit und sagt, pass mal auf, 11,5 Millionen, steck weg, entlassen. Du bist frei, geh nach Hause, geh zu deiner Familie, geh weiterarbeiten. Ich schenke dir das Geld. 11,5 Millionen. Er hat sie nicht mehr, aber sie sind ihm geschenkt. Eine Ebene, die unglaublich ist. Ebene der Barmherzigkeit. Da hat er ihn gar nicht drum gebeten, den König, aber der kommt ihm so entgegen. Die beiden geben sich die Hand. Und ihr könnt euch vorstellen, wie der Diener dann rausgeht. Auf Wolke 7. Er wusste, an dieser Tag ist mein letzter Tag auf Erden. Ich gehe in den Knast. Aber der König hat etwas Unglaubliches getan. Das ist der erste Teil der Geschichte. Der Diener geht und so verabschieden sich auf dieser Ebene. Kurze Pausentaste. Der die Geschichte erzählt, Jesus Christus, wusste zwei Dinge. So ist mein Vater im Himmel, so ist Gott. Einer, der auf der Ebene des Rechtes nicht stehen bleibt. Da hätte keiner eine Chance. Sondern der auf die Ebene der Barmherzigkeit kommt und uns vergibt. 70 mal, 7 mal und darüber hinaus. So ist Gott. So ist mein Vater im Himmel. Und Christen feiern das ja. Gott, du bist barmherzig, du bist gnädig, du bist gerecht. Wir leben alle von der Vergebung, ich jedenfalls. Und das Zweite, was dieser Jesus wusste, dieser Geschichtenerzähler, da ist ja die Ebene des Rechtes. Wer kommt denn für den Mist auf, für die 11,5 Millionen? Dafür muss ich ans Kreuz. Also er hat die Geschichte nicht einfach locker erzählt, sondern sagte, den Preis muss ich bezahlen. Diese Summe, die da im Raum steht, die Ebene des Rechtes. Irgendeiner muss ja die Schuld tilgen. Wenn du Schulden hast bei der Bank, irgendeiner muss dafür aufkommen. Wenn du sagst, ich heb den Finger, ich kann nicht, irgendeiner muss ja für die Summe aufkommen, die da im Raum steht. Und Jesus wusste, dafür werde ich zahlen müssen. Deshalb ist es auch keine Geschichte, die er so locker leicht mal so am Lagerfeuer erzählt hat, sondern er wusste, das betrifft auch ihn. Machen wir weiter mit der Geschichte. Die zweite Ebene, der Diener geht nach Hause. Er ist frei. Und ich kann mir vorstellen, dass er nicht, so geht die Geschichte ja weiter, dass er nicht gleich nach Hause will, sondern sagt, oh, das muss ich feiern. Ey, ich gehe in die Kneipe, ich muss meinen Jungs erzählen. Und er kommt in die Kneipe und sie feiern. Und die Leute gucken ihn alle an und sagen, ich dachte, du hast heute Verhandlung, was ist los? Ist ausgefallen, die Verhandlung. Und der fängt an zu erzählen und sagt, ey, ich muss euch erzählen. Ich hab's, 11,5 Millionen. Und sie feiern und feiern. Und dann sieht der Diener plötzlich jemanden an den Tresen stehen. Er sagt, den kenne ich doch. Er geht zu dem hin. Er sagt, ach Jung, hör mal, kennen wir uns nicht? Vor 3 Wochen hier warst du klamm und wolltest von mir Geld haben. Hast gesagt, ich komme morgen wieder, ich gebe dir das zurück. 125 Euro habe ich dir gegeben. Seitdem habe ich dich nicht wieder gesehen. Gib mir das Geld. Gib mir das Geld. Ebene des Rechtes. Du schuldest mir 125 Euro. Weißt du, ich bin gerade hier am Feiern, das passt ganz gut. Ich brauche das Geld. Der guckt ihn an und sagt, ja, du hast recht. Kannst du mir einen Schritt entgegenkommen? Ich kann das jetzt nicht bezahlen, ich habe das nicht. Ist mir unangenehm. Kannst du mir einen Schritt entgegenkommen? 125 Euro zahle ich dir zurück. Und jetzt würden wir denken, wie geht die Geschichte weiter? Der Diener sagt zu ihm, hör mal, kein Thema. Ich bin in der Freikirche, ich gehe schon Jesus Freaks. Ich bin Baptist, ey, ich kenne das, komm, 125 Euro, tu in die Kollekte, geh mit deiner Frau essen. Ich muss dir mal erzählen, was mir passiert ist, 11,5 Millionen sind mir heute Morgen erlassen worden. Hey, komm. So würden wir alle reagieren. Die Geschichte geht in der Bibel anders weiter. Diener, dieser Typ, der bleibt auf der Ebene des Rechtes stehen. Fängt mit dem anderen eine Schlägerei an. Und Jesus sagt, der würgt ihn, der fängt eine Schlägerei an, holt den Dorfscheriff und sagt, pass mal auf, Jung, der geht in den Knast jetzt hier, bis der mir 125 Euro zurückgezahlt hat. Jeden Heller, jeden Cent.
Das wäre ja noch schöner. Recht muss Recht bleiben. Können ja alles mit mir machen. Der schuldet mir das. Ich bin im Recht. Und der Dorfscheriff, der nimmt ihn mit und steckt ihn in den Knast. Die Jungs, mit denen der Diener da so feiert, gucken genauso wie ihr, betroffen. Ja, kann ja wohl nicht wahr sein. Ey, der hat mir gerade erzählt, der noch, wie unbarmherzig kann man denn sein? Der hat doch das Gleiche zum König gesagt, habt noch ein bisschen Geduld. Und dann schenkt der König ihm alles und der lässt. Christen können unglaublich hart sein. Es gibt Christen, die singen im Gottesdienst Lieder über den barmherzigen Gott. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren, Erbarmen, dessen ich nicht wert. Tolle Lieder, alte Kirchenlieder über die Barmherzigkeit Gottes. Und nach dem Gottesdienst können die sich gnadenlos in die Augen gucken und können gnadenlos über andere Leute herziehen und können gnadenlos über andere Gemeinden, über andere Christen, über andere... Boah. Und das tut weh. Und deshalb, wir sind immer noch in der Geschichte, nachzulesen, Matthäus 18, gehen diese betroffenen Jungs aus der Kneipe gehen zum König und sagen, irgendwas stimmt da nicht. Du hast doch heute Morgen, ich weiß nicht, ob sie den König mit Du angeredet haben, aber Sie, Majestät, haben doch heute Morgen dem da 11,5 Millionen geschenkt und so und so hat er sich verhalten. Das kann doch nicht wahr sein. Was sagt der König? Der König sagt, tja, so sind sie halt mal, meine Jungs. So sind die Christen. Kann man nichts dran machen. Ich finde es auch doof. Aber die sind halt, die sind knallhart. Die sind offensichtlich gnadenlos, obwohl sie viel von der Gnade reden. Nein, der König reagiert anders. Er kennt ja die Bibel. Denkt vielleicht, was hat der für eine Bibel? Die Geschichte geht anders. Der König wird sauer. Jesus sagt, der König wird wütend. Und er holt sich diesen Diener zurück. Und nicht ein bisschen, um ihn am Ohr zu ziehen und sagt, Junge, Junge, ich bin enttäuscht von dir. Nein, der sagt ihm knallhart, heute Morgen sind wir beiden uns, ich als König, du als Diener, auf der Ebene des Rechtes begegnet. Du schuldest es mir 11,5 Millionen. Du hast mich gebeten, einen Schritt dir entgegenzukommen. Was ich getan habe, ich bin dir ganz entgegengekommen. Ich habe dir das alles entlassen. Hättest du nicht auch deinem Diener, der dich das Gleiche gebeten hat, deinem, der dir 125 Euro schuldet, genau das Gleiche tun können? Nein, du bist auf der Ebene des Rechtes geblieben. Er wollte dich runterholen, aber du bist auf der Ebene des Rechtes geblieben. Und jetzt kommt's. Auf dieser Ebene, mein Freund, schuldest du mir noch 11,5 Millionen Euro. Du wolltest darauf bleiben. Du hast gesagt, Recht muss Recht bleiben. Und so behandle ich dich jetzt. Und dann ruft der König einen Diener und sagt, er geht ins Gefängnis, bis er die 11,5 Millionen aufkommt. Und am Ende der Geschichte sind da zwei im Gefängnis. Die Jünger, die diese Geschichte von Jesus hören, gucken sich ganz betroffen an und sagen, König hat eigentlich recht. Also mit dem Schlingel würde ich auch so umgehen. Also mit so einem gnadenlosen Burschen, oh, gut, dass der im Gefängnis sitzt. Gut, dass die Geschichte nicht so ein Happy End hat wie Sesamstraße oder was auch immer. Sondern Recht muss Recht bleiben, ja. Und während sie vielleicht so noch denken und sagen, ich kann den König gut verstehen und geschieht dem Typen Recht, dass der jetzt auch im Knast sitzt, sagt Jesus und dann fasst er diese ganze Geschichte zusammen, guckt seinen Jungs tief in die Augen. Genauso wie der König wird Gott mit euch umgehen, wenn ihr nicht von Herzen einander vergebt. Und das fanden die Jünger jetzt gar nicht gut. Er dachte jetzt, er spricht jetzt über die anderen, über die Heiden und über die Schlimmen und über die Zöllner und über die Sünder. Und nein, da sagt Jesus, mit euch, Freunde, wird König, wird mein Vater im Himmel, den ihr den Gott der Barmherzigkeit nennt, genauso umgehen, wenn ihr meint, auf der Ebene des Rechtes stehen bleiben zu müssen. Und damit möchte Jesus den Jüngern sagen, hey, es gibt zwei Ebenen und du entscheidest, wo der König dir begegnet. Er kommt dir entgegen, er ist bereit. Und Jesus wusste, wovon er redet. Versöhnung war sein Herzensanliegen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Also Gott ist bereit. Gott will kein Recht in dem Sinne, dass er sagt, ich bin im Recht und ihr seid schlecht. Aber Jesus sagt, du musst wissen, auf welcher Ebene du bleibst. Du kannst nicht hier oben bleiben, wenn es auf der zwischenmenschlichen Ebene geht. Ich bin im Recht. Wie oft hören wir das? Ja, der ist schuld. Der hat doch angefangen. Ich bin im Recht. Aber was bringt uns die Ebene des Rechtes? Ich kenne so viele Christen, die sind von einem Prozess zum anderen. Die wollen immer ihr Recht haben. Und die wechseln eine Gemeinde nach der anderen, weil sie immer im Recht sind. Aber was du ihnen anspürst, ist, sie gehen nicht befreit durchs Leben. Sie sind unfrei. Sie schleppen die Alten, sie schleppen die Gemeinden, sie schleppen die Lebenssituation alle mit sich rum. Und deshalb ist das Thema Versöhnung, Vergebung ein ganz elementares, evangelistisches Thema. Hier steht keine Bedrohung, sagen, wenn du nicht vergibst, dann. Sondern Gott sagt, ohne Vergebung bist du unfrei. Versöhnung, Vergebung ist Grundlage für ein befreites Leben. Wenn ich versöhnt bin mit Gott, kann ich frei leben. Wenn wir versöhnt sind untereinander, kann ich frei leben. Deshalb ist dieses, hey, bleib nicht auf der Ebene des Rechtes stehen, nicht eine gnadenlose Anweisung Gottes, oder sagst, boah, Gott ist aber schwer. Ich habe doch Recht. Ich habe ja gar nichts mehr in der Hand, wenn ich jetzt meine Hand löse, wenn ich jetzt vergebe. Ich habe doch gar nichts mehr in der Hand. Gott sagt, was hast du denn in der Hand? Dein Recht? Ihr Lieben, es ist ein Evangelium für Opfer. Die Vergebung. Und es gibt in dieser Geschichte, ich habe viel mit Seelsorge zu tun, viel mit Menschen, die kommen. In meiner Gemeinde gibt es ungefähr 60 oder 70 Leute, die eine Scheidung hinter sich haben. Da höre ich ganz viel von Recht und von Verletzung und von unglaublichen Dingen, die da passiert sind. Wo Menschen sich so wehgetan haben, Männern den Frauen gegenüber, Frauen den Männern gegenüber. Und ich erlebe sehr viele Menschen im Gefängnis, Christen. Sie sind unfrei. Unfrei für neue Beziehungen, unfrei für Gott. Deshalb ist Vergebung ein Schritt, wo Gott sagt, hey, du als Opfer sollst frei sein. Der Täter ist meine Sache. Der Täter wird sich vor mir verantworten müssen. Den Täter, alle Menschen müssen einmal vor Gott treten. Der Täter ist meine Sache. Aber du als Opfer, du als jemand, der mit diesem ganzen Ding sich rumschleppt, der die Alte immer noch auf dem Buckel hat, du sollst frei werden. Du sollst versöhnt leben können. Ich sage nochmal, hätten wir das nicht begriffen durch 10 Jahre, und 10 Jahre sind eine lange Zeit, ich würde heute noch die alten Nachbarn mit mir rumschleppen. Ich wäre heute kein Pastor mehr. Vielleicht auch gar nicht mehr unterwegs mit Gott. Zwei Dinge begegnen mir immer wieder. Das eine der zwei Einwände. Menschen sagen mir, ja Martin, ist alles okay, aber das Mindeste, was ich erwarte, um diese Ebene zu verlassen, ist, dass sich jemand bei mir entschuldigt. Also, wenn mein Ex anrufen würde und mir sagen würde, hey, es tut mir leid, wie ich dich behandelt habe, wie ich dich finanziell behandelt habe, was ich da alles getan habe. Ich würde ihn ein bisschen zappeln lassen, aber ich würde ihm natürlich vergeben. Wenn mein Pastor endlich anrufen würde, wenn meine Eltern endlich anrufen würden, wenn mein Vater endlich einsehen würde, was er getan hat, wie er mein Leben versaut hat. Ja, natürlich, wir sind doch keine Schalksknechte, ich würde ihm vergeben. Das Problem ist, die Täter kommen nicht. In den wenigsten Fällen. Die Täter machen ihr Ding weiter. Dein Ex macht das mit der neuen Beziehung genauso. Dein Chef hat nicht nur dich so behandelt, sondern sehr viel in der Firma. Die Täter wissen oft auch gar nicht, was sie getan haben. Wenn du die Täter konfrontierst, die sagen, wie? Hör mal, du hast doch angefangen. Hast du nicht die erste Mail geschrieben? Sie reagieren und schon wieder sind wir im Loch. Die Täter wissen oft nicht, was sie getan haben. Und wenn sie es wissen, wollen sie es aber nicht einsehen. Gott, warum bist du so grausam? Warum muss ich den ersten Schritt tun? Warum kommt er nicht? Warum kann ich hier nicht bleiben? Habe ich doch zumindest was in der Hand. Ich habe was gegen den. Ich trage dem das nach. Aber Gott sagt, hey, das ist ein doofes Gepäck. Ihr Lieben, wir sitzen heute Morgen im Gottesdienst hier, weil Gott diesen ersten Schritt gegangen ist. Gott hätte auch im Himmel sitzen können und hätte gesagt, das Mindeste, was ich erwarte, ist, dass die ihre Fehler einsehen. Das Mindeste, was ich erwarte, ist, dass sie mir sagen, es tut mir leid, kannst du uns Jesus schicken, kannst du uns den Erlöser schicken. Wir warten so händeringend auf ihn. Die Bibel sagt in Römer 3, da war nicht einer, der gerecht war, da war nicht einer, der nach Gott gefragt hat, da war nicht einer, sie gingen alle in die Irre wie Schafe. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Er ist diesen Schritt gegangen, was wir Weihnachten feiern. Er brachte seinen Sohn, hat uns die Hände gereicht. Weil Gott wusste, was bringt mir das Recht hier oben und sagen, ich bin heiliger Gott und die sind schuldig. Dieser erste Schritt ist ein so wichtiger Schritt. Der Schritt des Opfers. Der zweite Einwand, der dann kommt. Menschen schauen mich an und sagen, ja, es klingt alles eigentlich vernünftig. Ich habe auch keine Argumente dagegen, aber ich kann nicht. Ich kann dem nicht vergeben. Wenn du wüsstest, was er oder sie mir angetan hat, wenn du wüsstest, was über mich erzählt worden ist, wenn du wüsstest, wie mein Chef mich behandelt hat, wenn du wüsstest, und ich kann immer nur wieder sagen, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß, was ich erlebt habe. Aber es geht nicht um, kannst du vergeben? Es geht nicht darum zu sagen, hey, warte mal auf schöne Gefühle. Dass du eine schöne Stimmung bekommst und dass dann plötzlich mit Erbarmen dem Täter begegnest. Vergebung ist eine Willenssache und keine Gefühlssache. Ich glaube dir, dass du nicht vergeben kannst. Es geht um, will ich vergeben? Als Jesus am Kreuz hing und als die Menschen da unten standen und gesagt haben, komm noch runter, wenn du Gottes Sohn bist. Zeig doch mal ein kleines Wunder noch. Da hängt er, guck mal. Total nackt, haben sich über ihn lustig gemacht. Glaubst du, es war eine Gefühlssache, dass Jesus sagte, ach, was sind die alle nett da unten. Ach, die habe ich alle zum Beißen gerne. Er hat gesagt, Vater, ich will, dass du ihn vergibst. Als der erste Zeuge, Stephanus, die Steine bekommen hat, die frommen Leute auf ihn geworfen haben, ihn gesteinigt haben. Glaubst du, der hatte Schmetterlinge im Bauch und hat gesagt, ach Herr, das sind alles so nette Leute hier. Sind ein bisschen auf einem schrägen Trip, aber Stephanus, die letzten Worte von Stephanus waren, Vater, ich will, dass du ihn vergibst. Nicht, weil er das konnte vom Gefühl her. Es geht nicht um Gefühle, es geht um eine Entscheidung. Will ich frei werden? Will ich mein Recht verlassen? Will ich frei werden? Nicht, damit der es gut hat oder die, sondern ich. Weißt du, Vergebung heißt, einen anderen aus dem Gefängnis zu entlassen und zu merken, der Gefangene war ich. Raustreten in die Freiheit. Am Schluss der Geschichte hängen ja beide im Gefängnis fest. Beide. Und deshalb ist Vergebung Evangelisation. Deshalb ist Vergebung etwas so schwer wie das ganze Thema ist, aber etwas Gutes. Du sollst aus dem Gefängnis raus. Du sollst frei sein. Und du sagst, aber was ist mit dem Täter? Ich will ja nicht, dass der... Der Täter muss vor Gott treten. Auch wenn du deinem Vater oder deinem Pastor oder deinem Nachbarn oder deinem Chef vergeben hast, heißt das nicht, dass seine Schuld damit getilgt ist. Der wird einmal vor den Richter treten, jeder Mensch. Es geht um dich und das ist versöhnt, befreit Leben. Ich hatte eine letzte Geschichte. Ich hatte eine junge Frau vor einigen Jahren in der Seelsorge, deren Vater ihr ganzes Leben wirklich kaputt gemacht hat. Echt ein Scheißkerl. Und er hat ihr Leben so zerstört, durch alles Mögliche. Und sie kam in die Seelsorge, sie war unfrei, sie konnte nicht leben, sie war beziehungsunfähig. Und wir haben viele Monate gearbeitet. Weißt du, der Weg der Versöhnung ist nicht, komm, vergib schnell. Ist doch nicht so schlimm. Nein, nein, das ist ein langer, langer Prozess. Mit Wut umzugehen, mit Zorn umzugehen. Alles das, also es ist ein ganz, ganz langer Weg. Und dann sind wir diesen Weg gegangen und wir kamen irgendwann an den Punkt, sie hat immer gesagt, ich kann nicht, ich kann meinem Vater nicht vergeben. Dann kamen wir an den Punkt mit dem Willen und dann in dieser Stunde hat sie es begriffen. Und dann hat sie gesagt, jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich. Und dann schaut sie mich an und sagt, aber ich will ihm nicht vergeben. Ich will nicht, dass der ungestraft davonkommt. Ich habe gesagt, der wird nicht ungestraft davonkommen. Es geht um dich. Aber sie hat es einfach festgehalten und abgebrochen. Ich habe sie einige Monate später, anderthalb Jahre später, auf einer Konferenz getroffen. Plötzlich standen wir uns gegenüber. Eine junge Frau aus Essen. Und ich schaute ihr nur kurz in die Augen. Und ich wusste, sie schleppt den Alten immer noch mit sich rum. Der Vater war mittlerweile tot, beerdigt, aber lebte. Sie ist davon nie frei geworden. Er hat ihr Leben über den Tod hinaus ins Gefängnis getrieben. So schmerzhaft, so traurig. Ich sagte, hey, ja, der steht vor seinem Richter. Der steht vor seinem Richter. Aber du? Deshalb noch einmal, diese Geschichte ist knallhart. Aber Jesus wusste, ohne Versöhnung ist keine Befreiung möglich. Du musst versöhnt sein mit Gott. Dafür ist Jesus gekommen. Du musst sehen, dass du versöhnt bist bis Menschen. Dazu kriegst du den Heiligen Geist und dazu kriegst du die Kraft. Und noch einmal, keiner soll mir sagen, das ist ein, das macht man einfach so, komm, Gebet drüber, Schwamm drüber. Nee, nee, da kommt überhaupt kein Schwamm drüber, auch kein Gras drüber. Das ist ein Prozess, der sehr schmerzhaft ist. Aber am Ende steht das Angebot, du sollst frei sein. Du sollst frei sein. Und deshalb ist es eine persönliche Geschichte. Deine Geschichte und meine Geschichte. Und das Angebot, was Gott dir heute Morgen macht, ist, hey, wie lange willst du die Alte, den Alten, die Gruppe, die Gemeinde noch mit dir rumschleppen? Mein Sohn ist gekommen, er hat es ans Kreuz getragen. Die Ebene des Rechtes haben wir geklärt. Der Vater und der Sohn, das ist geklärt. Die Ebene der Barmherzigkeit, das ist die Ebene, wo Gott sich mit dir verbinden will. Deshalb möchte ich dir heute Morgen sagen, bring ihn immer nicht auf diese Ebene und sag, ich habe doch recht. Gott wird vielleicht sogar noch sagen, ja, das weiß ich. Ich hatte auch recht. Aber was bringt dir das Recht im Gefängnis? Was bringt dir das, wenn du sagst, ich war im Recht? Noch einmal. Der Täter, die Täter, sie werden für ihre Schuld einstehen müssen. Ob sie Christen waren oder nicht. Das ist eine Frage, die sie klären müssen. Wenn du loslässt, wirst du merken, du kommst aus dem Gefängnis frei. Deshalb möchte ich dich einladen heute Morgen, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht hast du zum ersten Mal das so begriffen und sagst, oh, man kann das auch von der anderen Seite her sehen. Wir haben heute Morgen nicht den Vergebungsprozess, wir haben heute Morgen auch nicht, aber es kann sein, dass du einen Schritt triffst, eine Entscheidung triffst und sagst, ich möchte. Ich werde mit einem Therapeuten sprechen, ich werde mit einem Seelsorger sprechen, ich möchte mich auf den Weg machen. Es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Manche fragen mich in der Seelsorge, ja, muss ich denn zu meinem Vater jetzt, muss ich den anrufen und sagen, Vater, ich habe dir vergeben? Ich sage, nee, das musst du nicht. Weil der Vater wird dich eventuell komisch angucken und sagen, wie? Du Blach, hast mir vergeben? Er wird vielleicht das gar nicht wissen. Es ist erstmal eine Sache zwischen dir und Gott. Und das ist entlastend, dass du nicht gleich hinlaufen musst. Manchmal kommt es später in Prozessen auf dem Weg, dass man sich wieder begegnet und sagt, hey, ich wollte dir nur sagen, mein Herz ist frei. Aber ich bitte dich, dass du heute verstehst, da ist ein Gott, der die Ebene des Rechtes geklärt hat, auch in deinem Leben. Und der sagt, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Ich möchte gern beten. Und vielleicht ist der ein oder andere da, der einen ersten Schritt heute machen will und sagt, ich will loslassen. Ich mache mich auf den Weg. Ich weiß, es ist ein Prozess, der vor mir liegt. Ich weiß, da werden noch viele, viele Entscheidungen kommen, aber heute habe ich etwas begriffen. Ich mache mich auf dem Weg aus dem Gefängnis raus. Lasst uns beten. Jesus, jeder einzelne von uns heute Morgen ist betroffen von deinem ersten Schritt, den du gegangen bist. Du hast die Ebene des Rechtes verlassen, bist auf unser Niveau heruntergekommen. Vater, du hast deinen Sohn geschickt zur Versöhnung. Nicht, weil wir das verdient haben, nicht, weil wir dich darum gebeten haben, nicht, weil wir so nett waren, nicht, weil wir uns so religiös angestrengt haben, sondern weil du es wolltest. Du willst Beziehung. Du willst Versöhnung. Es ist deine Entscheidung. Und du siehst, was wir uns untereinander antun, wie wir uns behandeln, in Ehen, in Familien, in Gemeinden, wie viel wir uns verletzen, wie viel wir uns aufbürden, wie viel Unfreiheit da ist. Wenn wir nur schon an gewisse Leute denken, wenn wir nur eine gewisse Stimme hören, wie wir merken, wie wir blockiert sind. Heute Morgen ist ein Angebot zur Veränderung, ein neuer Blickwinkel, ein neues Fenster, was sich auftut, Licht, was in die Dunkelheit hineinkommt. So bete ich jetzt, Heiliger Geist, dass du uns die Botschaft der Versöhnung noch einmal neu erklärst. Es geht nicht um unser Recht, sondern es geht um Freiheit. Und wenn heute Morgen jetzt jemand da ist, der diesen ersten Schritt gehen möchte, wie immer der aussehen wird danach, lade ich dich ein, einfach ganz still an deinem Platz aufzustehen. Oder wenn du schon stehst, die Hand zu halten. Ich möchte gern beten, dass Gott diesen ersten Schritt, wo er heute Morgen dir etwas geschenkt hat, diesen ersten Schritt segnet und die folgenden Schritte. Ist jemand da, der das tun möchte? Dann möchte ich beten. Vater, ich bringe dir die Menschen, die aufgezeigt haben, aufgestanden sind. Du weißt den Namen der Alten. Du weißt den Namen der Situation. Du weißt die Situation selbst. Und du weißt, wie schwer es fällt, loszulassen, freizusetzen, an dich abzutreten. Gepäck, was wir dem anderen nachtragen, endlich stehen zu lassen, ans Kreuz zu bringen. Und ich möchte dich jetzt im Namen des Vaters,
des versöhnenden Gottes segnen für deinen Schritt. Ich möchte dich segnen mit Ermutigung und Trost. Und ich möchte dich segnen mit dem Versprechen, er setzt die Gefangenen frei. In Jesu Namen. Amen.